Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es heißt ja, dass Russland den Informationskrieg in den sozialen Medien längst verloren habe. Aber die Staatsmacht gibt trotzdem nicht auf, blockiert Dienste wie Facebook und Twitter, lässt andere aber wiederum gewähren. Zum Beispiel TikTok. Die Musikvideo-App ist weltweit eines der meistgenutzten sozialen Netzwerke und ist gerade ein Ort für Bilder aus dem Krieg. Simon Hurz ist Social Media Beobachter vom Social Media Watchblog. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Facebook und Twitter sind in Russland ja down. TikTok funktioniert noch teilweise. Man kann allerdings von Russland aus nichts Neues mehr hochladen. Dennoch spielt das Medium ja offensichtlich eine große Rolle im Krieg. Wie denn genau?
TikTok ist zur wichtigsten Plattform des aktuellen Krieges geworden, auf der Menschen sowohl vor Ort Videos posten, aber vor allem halt auch eine Weltöffentlichkeit daran teilhaben kann. Und das hat gute Seiten, weil es halt einfach zu einem Sprachrohr für Menschen der Ukraine geworden ist. Und ich glaube auch, sich eine Vielzahl entweder sehr berührender oder auch verlässlicher Informationen verbreiten. Aber natürlich, wie immer in sozialen Medien und dann gerade in solchen Extremsituationen, verbreiten sich da eben nicht nur seriöse Informationen, sondern auch viel Desinformation und Propaganda.
Das heißt, TikTok wird für die Dokumentation des Krieges in der Ukraine genutzt. Dort ist TikTok noch komplett funktionsfähig, aber in Russland wiederum nicht, ne?
Genau, die Menschen der Ukraine können TikTok völlig ohne Einschränkungen, also sofern denn dort Internet zur Verfügung steht, aber das liegt ja nicht an TikTok. Genau, sie können das ohne Einschränkungen nutzen, wohingegen die App seit dem vergangenen Sonntag in Russland doch so stark eingeschränkt ist, dass ich sagen würde, eigentlich ist sie de facto unbenutzbar. Also man kann dort keine Videos mehr hochladen, man kann keine Livestreams mehr starten und Menschen in Russland können auch keine Inhalte von Menschen aus anderen Ländern mehr anschauen. Das heißt, sowohl aktiv als auch passiv funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Das Einzige, was noch geht, ist die Direktnachrichtenfunktion, dass man sich quasi mit anderen NutzerInnen austauschen kann. Aber ich glaube, damit ist TikTok ja für die Bevölkerung in Russland quasi bedeutungslos geworden.
Das heißt also, russische Nutzerinnen und Nutzer können gar nicht jenseits der dortigen Staatspropaganda zum Beispiel auf ukrainische Quellen bei TikTok zugreifen.
Der aktuelle Stand ist so, ja. Das hat mir eine Sprecherin auch bestätigt und mitgeteilt. Sie haben aber auch gesagt, so, sie prüfen immer wieder die Lage. Und eine Sache, die da eben sehr mit reinspielt, das gilt jetzt nicht nur für TikTok, sondern für alle Tech-Plattformen und natürlich auch für die, ja, für alle Medien, die dort KorrespondentInnen haben, sind diese drakonischen Mediengesetze, die kürzlich erlassen wurden und die ja teilweise auch die MitarbeiterInnen vor Ort betreffen. Das heißt, die Unternehmen schauen auch sehr stark, zumindest jene, die Büros vor Ort haben, was müssen wir tun, um unsere Angestellten zu schützen. Und ich glaube, die prüfen halt, so wie viele ja öffentlich-rechtliche und andere Medien auch, erstmal die aktuelle Lage und schauen dann, wie sie weiterverfahren.
Wir wissen ja, dass die russische Staatspropaganda sich bei weitem nicht nur auf das klassische lineare Fernsehen beschränkt, sondern auch soziale Medien zu nutzen weiß. Wie raffiniert ist diese Staatspropaganda?
Raffiniert kann man, glaube ich, sagen. Das ist schon das richtige Wort. Was sie auf jeden Fall nicht ist, ist super aufwendig. Es gab ja von paar Jahren sehr große Angst vor sogenannten Deepfakes, also super aufwendigen, computergenerierten, gefälschten Videos. Sowas hat sich bislang noch gar nicht durchgesetzt, einfach weil die meisten Menschen, die Desinformation verbreiten wollen, mittlerweile erkannt haben, das ist gar nicht nötig. Ich muss gar nicht so viel Aufwand betreiben. Es reicht oft, Bilder und Videos aus dem Kontext zu reißen, einfach altes Material zu nehmen, da vielleicht neue Sounds drüber zu legen, Dinge einfach zu behaupten, die Leute glauben das schon. Also im Zweifel, wenn ich genug Menschen erreiche, die anfällig dafür sind, die diese Informationen glauben wollen, dann muss ich mir gar nicht so viel Mühe geben, das aufwendig zu fälschen.
Und das gilt auch im Krieg gegen die Ukraine. Auch da werden Unwahrheiten, Lügen verbreitet auf staatlich finanzierten Kanälen oder auf Kanälen, die vielleicht nicht sofort erkennbar sind als Staatspropaganda?
Sowohl als auch, also sowohl auf den ja eben staatlichen russischen Medien, wie jetzt zum Beispiel RT oder Sputnik, die ja mittlerweile auch innerhalb der EU verboten sind und auch die meisten Plattformen haben die eingeschränkt oder ganz von ihren Kanälen in der EU verbannt. Aber es gibt eben darüber hinaus auch noch diverse Accounts, die nicht so eindeutig staatlich assoziiert sind. Es gibt, ich glaube, auf allen Plattformen, auf TikTok habe ich vor kurzem einen groß angelegten Bericht, eine Studie dazu gelesen, wie das da funktioniert, wo halt erstmal vermeintlich unabhängige InfluencerInnen oder halt private Accounts, ich weiß nicht, ob sie bezahlt werden, aber jedenfalls gedrängt werden, pro-russische Informationen zu verbreiten, die halt ganz oft auch so an der Grenze zur Desinformation sind.
Also Facebook und Twitter funktionieren gar nicht mehr in Russland, TikTok nur noch extrem eingeschränkt, allerdings YouTube, Instagram, WhatsApp funktionieren noch 100%, was man so hört jedenfalls. Welche Rolle spielen die im Moment?
Das sind tatsächlich die rein zahlenmäßig größten und wichtigsten Plattformen für Russland. Also gerade angesichts dieses Facebook- und Twitter-Verbots muss man einfach nochmal wissen, dass die für Russland gar nicht so wichtig waren. Also das wird gemeinhin auch eher als symbolischer Akt interpretiert, der gegen Westen gerichtet ist. Ja, die tatsächliche Nutzungszahl war gar nicht so relevant. Ich habe ja schon gesagt, ich spreche kein Russisch und dementsprechend würde ich mir auch nicht anmaßen zu sagen, so wird zum Beispiel YouTube, das ist die größte Plattform in Russland, gerade genutzt und diese Informationen dominieren dort. Das fällt mir schwer, der Einblick. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die ausführlich und ausgiebigst von eben staatlichen Sendern bespielt werden, die da auch riesige Accounts haben. Und zumindest das, was man von AktivistInnen oder Oppositionellen in Russland hört, geht ja schon in die Richtung, dass dort sowohl freie Meinungsäußerung kaum noch möglich sei, aber es auch zunehmend schwer wird, sich unabhängige Informationen zu beschaffen und man eher dann den Weg über VPN gehen muss, also technische Hilfsmittel, um aus dem russischen Internet auszubrechen und dann dort eben fremde Medien zu nutzen.
Jedenfalls ist es schon bemerkenswert, dass diese Netzwerke, diese Chatdienste, in diesem Fall WhatsApp, aber auch Instagram, YouTube, eben noch nicht gesperrt worden sind. Und Telegram, das ist ja ein, wir wissen es, in Deutschland ebenfalls durchaus umstrittener Dienst wegen demokratiefeindlicher Kanäle hierzulande. Kommt ja ursprünglich aus Russland, inzwischen längst in Dubai, aber hat eben russische Wurzeln und ist in Russland noch aktiv. Sehen Sie, was dort läuft während des Krieges?
Tatsächlich ist Telegram, glaube ich, einer der wichtigeren Kanäle für halbwegs unabhängige Informationen, was daran liegt, dass der Gründer Pavel Durov, also selbst auch Russe, ein seit jeher sehr, ich sag mal, libertäres Verständnis an den Tag legt, der so sagt, Staaten sollen sich aus allem raushalten. Und Sie hatten es angesprochen, in Deutschland hat das hochproblematische Konsequenzen, aber in Russland führt es halt auch dazu, dass er sich gern mal mit Putin anlegt und auch in der Vergangenheit das schon mehrfach durchgezogen hat. Telegram sollte da schon mal gesperrt werden, weil sie sich geweigert haben, bestimmte Inhalte, kritische, kremlkritische Inhalte zu löschen. Und dann ging das so, wir haben so ein kleines Spielchen rein, wo dann die russische Regierung versucht hat, Telegram zu sperren mit technischen Maßnahmen. Es ging fürchterlich nach hinten los. Am Ende haben sie sich dann eher selbst lahmgelegt und dann quasi irgendwann aufgegeben. Seitdem ist Telegram in Russland aktiv und ich glaube einigermaßen unabhängig und unzensiert, was aber nicht bedeutet, dass dort nicht auch viele Desinformationen und halt staatliche Propaganda durch die Kanäle fliegen. Aber ich glaube, es ist zumindest noch einer der Messenger, auf denen die Bevölkerung zumindest theoretisch die Möglichkeit hat, sich unabhängig zu informieren.
Das sagt Simon Holz vom Social Media Watchblog über Social Media in Kriegszeiten in Russland, aber auch in der Ukraine. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, schönen Abend.